Der Titel der heutigen Predigt lautet: Sünde hat automatische Konsequenzen. Wir gedenken ja zu dieser Zeit an die Tatsache, dass wir aus der Sünde herauskommen müssen, dass wir die Sünde überwinden müssen. Was ist Sünde? Sünde ist die Übertretung des Gesetzes Gottes. Das Gesetz Gottes ist ein Gesetz der Liebe, wie wir eben in der Kurzpredigt gehört haben, der Opferansage. Liebe zu Gott, Liebe zum Nächsten. Und das heißt, wir sollen unseren Nächsten lieben wie uns selbst. Sünde ist nicht Ausdruck von Liebe. Sünde ist genau das Gegenteil. Wenn wir sündigen, dann lieben wir Gott nicht. Dann lieben wir unsere Nächsten nicht. Dann lieben wir uns selbst nicht. Sünde bringt Plagen, bringt Leid, bringt negative Konsequenzen hervor. Und in vielen Fällen ganz automatisch. Ganz automatisch. Und so möchte ich heute mit Ihnen einige der Prinzipien in der Bibel durchgehen, die diese automatischen negativen Konsequenzen zeigen. Aber auch positive Konsequenzen, wenn man die Sünde hinter sich lässt. Da gibt es zum Beispiel dieses Prinzip, das Sie alle kennen: Man sät und man erntet. Schauen wir uns Galater Kapitel 6 an, die Verse 7 bis 8. Und ich werde heute ausschließlich aus der Lutherbibel 84 lesen, es sei denn, ich gebe eine andere Übersetzung an. Aber Galater 6, die Verse 7 bis 8, das ganz allgemeine, sehr bekannte, vertraute Prinzip. Und gleichwohl ist es wichtig, diese Stelle zu lesen, weil sie mit einer sehr interessanten Ermahnung beginnt. Da heißt es nämlich: Irret euch nicht. Also man kann sich offensichtlich sehr schnell irren, sehr schnell täuschen. Irret euch nicht. Gott lässt sich nicht spotten. Denn was der Mensch sät, das wird er ernten. Und wer auf sein Fleisch sät, der wird von dem Fleisch das Verderben ernten, ganz automatisch. Und wer aber auf den Geist sät, der wird von dem Geist das ewige Leben ernten. Das Prinzip sollte klar sein: Man sät und man erntet. Im Buch Hosea, in Kapitel 10 und in Vers 13 wird dieses Prinzip erneut wiedergegeben. Hosea Kapitel 10 und Vers 13. Für die, die es noch nicht wissen sollten, auch die, die da oben zuhören, unsere Jugendlichen, unsere Kinder, das befindet sich im Alten Testament. Hosea 10 und Vers 13. Und ich hoffe nebenbei gesagt, dass unsere jungen Leute auch sehr genau zuhören, denn das ist auch eine Predigt heute, die sehr euch angeht. Da heißt es in Hosea 10 und Vers 13: Ihr aber pflügt Böses und erntet Übeltat und esset Lügenfrüchte. Schauen Sie, man sät, man pflügt, man erntet und dann isst man das, was man geerntet hat. In diesem Falle Lügenfrüchte. Sehr negative Dinge. Da wir im Buch Hosea sind, schauen wir uns Kapitel 8 an und Vers 7. Hosea 8 und Vers 7. Auch hier wiederum das Prinzip des Säen und des Erntens. Denn sie säen Wind und werden Sturm ernten. Etwas Wind, das sich aber dann zu einem Wirbelsturm entwickelt. Das Unheil, das man dadurch erhält, dass man etwas Falsches beginnt, wird sich in mannigfaltiger Weise zeigen. Auch das werden wir heute noch sehen. Schauen wir uns auch Sprüche an, Kapitel 22. Sprüche 22 und Vers 8. Eine ganz automatische Darstellung hier, etwas ganz Klares und Deutliches, was jeder verstehen sollte. Sprüche 22, Vers 8. Wer Unrecht sät, der wird Unglück ernten. Das heißt hier nicht, wer Unrecht sät, dem wird es gut gehen. Genau das Gegenteil ist der Fall. Wer Unrecht sät, der wird Unglück ernten. Es wird dann einem nicht so gut gehen in seinem Leben. Vielleicht, wenn es uns nicht so gut geht in unserem Leben heute, sollten wir uns fragen, warum? Ist das vielleicht ein Grund? 4. Mose 32 und Vers 23. 4. Mose, Kapitel 32 und Vers 23. Eine Ermahnung Gottes an die Israeliten damals, eine Ermahnung Gottes an uns heute. Denn was hier gesagt wird, ist zeitlos, gilt für alle Menschen, gilt ganz besonders für uns, die wir die Wahrheit kennen sollten. Da heißt es, wenn ihr das aber nicht tun wollt, mit anderen Worten, wenn ihr das nicht tun wollt, was Gott euch sagt, siehe, so werdet ihr euch an dem Herrn versündigen und werdet eure Sünde erkennen, wenn sie euch treffen wird. Die Sünde wird uns treffen. Mit anderen Worten, wir können dem nicht entgehen, was die Konsequenzen der Sünde sind. Und dann werden wir vielleicht aufwachen. Wir sollten aber vorher bereits schon aufwachen. Ich hätte Ihnen sagen sollen, im Buch der Sprüche Ihren Finger zu behalten. Denn wir werden jetzt zurückgehen zum Buch der Sprüche. Und zwar in Kapitel 10 und Vers 9. Sprüche 10 und Vers 9. Das gleiche Prinzip, was wir gerade gelesen haben im Buch Mose, wird hier in anderer Weise wiedergegeben. Das heißt in Sprüche 10 und Vers 9, wer in Unschuld lebt, der lebt sicher. Wer aber verkehrte Wege geht, der wird ertappt werden. Oder wie die neue Lutherbibel 2009 es sagt, das wird offenbar werden. Man kann diese Dinge nicht verheimlichen. Schon mal gar nicht vor Gott, aber auch nicht vor anderen Menschen. Es wird irgendwo klar werden. Aber wer in Unschuld lebt, der lebt sicher, der braucht nichts zu befürchten. Wer aber verkehrte Wege geht, der wird ertappt werden. Dem wird es klar werden, anderen wird es klar werden, wie verkehrt diese Wege sind. Sprüche 14 und Vers 34. Sprüche 14 und Vers 34. Wir gehen wiederum auf die Ausgangsfrage ein, was geschieht, wenn man sündigt. Die Antwort, es hat automatische negative Konsequenzen. Sprüche 14, Vers 34. Gerechtigkeit erhöht ein Volk, aber die Sünde ist der Leute Verderben. Wer sündigt, man kann es anders sagen, der wird ins Unglück fallen. Er wird ernten, was er gesät hat. Sünde ist der Leute Verderben. Man muss sich da keine falschen Vorstellungen machen und meinen, ach ja, man kann ruhig weiter in Sünde leben. Es wird einem dann trotzdem gut gehen. Letztendlich nicht. Für eine gewisse Zeit vielleicht. Aber letztendlich nicht. Sprüche Kapitel 8, Vers 36. Sprüche Kapitel 8 und Vers 36. Auch hier eine sehr ernste Ermahnung von Gott. Wer aber mich verfehlt, zerstört sein Leben. Alle, die mich hassen, lieben den Tod. Die neue King James Bibel bringt es eigentlich genauer. Da heißt es nämlich wie folgt: Wer gegen mich sündigt, der schadet seiner eigenen Seele. Alle, die mich hassen, lieben den Tod. Schauen Sie, Sünde verhindert, dass man den Nächsten liebt wie sich selbst. Sünde schadet sich selbst, schadet seiner eigenen Seele, seinem eigenen Fleisch sozusagen, bringt einen selbst ins Unglück. Dieses Prinzip des Sehens und des Erntens kann auch auf folgende Weise sehr anschaulich erkannt werden, auch hier wiederum im Buch der Sprüche, Sprüche 11 und Vers 17. Sprüche 11 und Vers 17. Auch hier wiederum mit anderen Worten das Gleiche gesagt. Ein barmherziger Mann nützt auch sich selber. Aber ein Herzloser schneidet sich ins eigene Fleisch. Ein herzloser Mensch ist jemand, der natürlich in Sünde lebt. Es ist ja Sünde, ein Ausdruck von Sünde, herzlos zu sein, keine Barmherzigkeit zu haben. Aber das hilft einem selbst nicht, im Gegenteil. Es zerstört einen selbst. Und so lesen wir in Sprüche 11, die Verse 5 und 6. Sprüche 11 und die Verse 5 und 6. Die Gerechtigkeit des Frommen macht seinen Weg eben. Aber der Gottlose wird fallen durch seine Gottlosigkeit. Die Gerechtigkeit der Frommen wird sie erretten. Aber die Verächter werden gefangen durch ihre Gier. Schauen Sie, es ist die Gier, die man selbst hat, die dazu führt, dass man Unglück erleidet, dass man fällt, dass man gefangen wird. Der Gottlose wird fallen durch seine Gottlosigkeit. Das Prinzip ist klar, sollte klar sein. Wir haben ja die Aussage im Deutschen: Wer anderen eine Grube gräbt, fällt selbst hinein. Wussten Sie, dass diese Aussage sich in der Bibel findet, in verschiedensten Stellen? Sie graben eine Grube für einen anderen, sie wollen einem anderen Unglück beifügen und sie sind derjenige, der dann das Unglück erleidet, könnte man auch sagen. Sprüche 26, Vers 27. Sprüche 26 und Vers 27. Manchmal ist man vielleicht erstaunt, was man alles in der Bibel findet, nicht wahr? Da heißt es, wer eine Grube macht, der wird hineinfallen. Wer einen Stein wälzt, um einen anderen natürlich damit zu verletzen, zu zerstören, auf den wird es zurückkommen. Ganz automatisch. Psalm 7, die Verse 16 bis 17. Psalm 7, die Verse 16 und 17. Er hat eine Grube gegraben, ausgehöhlt und ist in die Grube gefallen, die er gemacht hat. Hat sie für einen anderen gemacht. Fällt selbst hinein. Es rächt sich. Ich hatte mal vor vielen Jahren einen Roman gelesen. Das war eine sehr interessante Aussage da drin. Die fand ich sehr gut. Es rächt sich alles schon hier auf Erden. Wenn der Zeitpunkt gekommen ist. Man muss nicht meinen, man kann sich dem entziehen. In Vers 17 heißt es, sein Unrecht wird auf seinen Kopf kommen und sein Frevel auf seinen Scheitel fallen. Man will anderen Unrecht, Unglück beifügen, es wird uns selbst treffen. Und auch das werden wir nachher noch ganz anschaulich sehen, wie das passiert. Psalm 9, die Verse 16 und 17. Psalm 9 und Vers 16. Die Heiden sind versunken in der Grube, die sie gegraben. Ihr Fuß ist gefangen im Netz, das sie gestellt haben. Der Herr hat sich kundgetan und Gericht gehalten. Der Gottlose ist verstrickt in dem Werk seiner Hände. Dieses Werk, das man gestaltet, um anderen zu schaden, um sich vielleicht möglicherweise selbst zu schaden. Es wird auf einen zurückkommen. Ganz automatisch. Psalm 35, die Verse 7 und 8. Psalm 35, die Verse 7 und 8. Ich lese diese vielen Stellen heute, um Ihnen zu zeigen, wie oft die Bibel diese Dinge erwähnt. Wir hatten ja kürzlich eine Split-Predigt gehört von der Tatsache, dass die Bibel sehr oft gewisse Dinge wiederholt. Warum wohl? Damit es deutlich wird, wie wichtig das ist in Gottes Augen. Damit es uns letztlich auch klar wird, damit sich das uns einprägt. So lesen wir in Psalm 9, die Verse 16 bis 17. Und das hatten wir schon. Psalm 35, die Verse 7 bis 8. Psalm 35, 7 bis 8. Denn ohne Grund haben sie mir ein Netz gestellt, sagt David hier. Ohne Grund mir eine Grube gegraben. Unversehens soll ihn Unheil überfallen. Sein Netz, das er gestellt hat, fange ihn selber. Zum eigenen Unheil stürze er hinein. Schauen Sie, alles dies zeigt ja das Fehlen von Liebe. Es zeigt, dass die Sünde existiert und dass die Sünde Konsequenzen hat, negative Konsequenzen. Man sündigt und wird für die Sünde bezahlen müssen. Psalm 57, Vers 7. Psalm 57, Vers 7. Sie haben meinen Schritten ein Netz gestellt, meine Seele gebeugt. Sie haben vor mir eine Grube gegraben und fallen doch selbst hinein. Hier wird es ganz deutlich. Wer anderen eine Grube fällt, der fällt selbst hinein. Und dieses Prinzip wird auch im Psalm 151 die Verse 9 bis 10 wiedergegeben. Psalm 141, die Verse 9 und 10. Das ist auch ein Gebet, das wir sprechen können, wenn wir uns in einer Notsituation befinden. Da heißt es: Bewahre mich vor der Schlinge, die sie mir gelegt haben, und vor der Falle der Übeltäter. Die Gottlosen sollen miteinander ins eigene Netz fallen, mich aber lass entrinnen. Die Gottlosen sollen miteinander in das eigene Netz fallen, aber mich lass entrinnen. Immer und immer wieder dieses Prinzip. Immer und immer wieder diese Warnung. Sie wollen anderen Schaden zufügen, sie werden selbst diesen Schaden erleiden. Und man kann es auch so formulieren. Wer anderen Schaden und Unheil zufügt, wird zuletzt Schaden erleiden und Unheil empfangen. Im Buch Jesaja wird über die Zukunft von Babylon gesprochen, dem babylonischen System. Aber es geht mir hier jetzt nicht darum. Es geht mir darum, dass dieses Prinzip immer und immer wieder zum Ausdruck gebracht wird. Jesaja Kapitel 33, die Verse 1 und 2. Jesaja 33 und die Verse 1 und 2. Wie ich sagte, es kann für eine gewisse Zeit anders aussehen. Man kann vielleicht in Sünde leben und meinen, ja, das ist doch alles okay. Mir geschieht ja nichts Schlimmes. Vielleicht zur Zeit noch nicht, aber der Zeitpunkt wird kommen. Jesaja 33, Vers 1. Wehe dir, du Verwüster, der du selbst nicht verwüstet bist, und du Räuber, der du selbst nicht beraubt bist. Es geht doch alles okay. Ich kann ja jemanden berauben, ich kann ja jemanden verwüsten, zerstören, vernichten. Es geht mir ja gut. Aber wie fährt die Stelle fort? Wenn du das Verwüsten vollendet hast, so wirst auch du verwüstet werden. Und wenn du des Raubens ein Ende gemacht hast, so wird man auch dich berauben. Schauen Sie, Sünde hat automatische Konsequenzen. Man kennt ja diesen Ausdruck, wie man in den Wald ruft, so schallt's heraus. Aber manchmal schallt's heraus stärker, als wie man es hineinruft mit dem Echo. Nicht wahr? Das hört man dann immer und immer wieder. Schauen wir uns ein paar Beispiele an. Sie kennen ja die Geschichte von Esther. Sie kennen die Geschichte von Haman, der versucht hat, den Mordecai, den Onkel von Esther, an den Galgen zu bringen. Der hatte da große Neidprobleme mit Mordecai, der hasste den, der wollte den also jetzt vernichten, hat einen Galgen aufhängen lassen, um den Mordecai daran aufzuhängen. Was ist geschehen? Er wurde selbst an dem Galgen aufgehängt, den er für Mordecai errichtet hatte. Wir lesen das im Buch Esther, Kapitel 7, die Verse 9 bis 10. Sehen Sie das Prinzip? Wer einen anderen eine Grube gräbt oder graben will, der fällt selbst hinein. Was man sät, das wird man ernten. Den Schaden, den man anderen zufügt, wird auf einen zurückkommen. Esther Kapitel 7, die Verse 9 bis 10. Auch hier Esther im Alten Testament, für den Fall, dass man das nicht so weiß da oben. Hört ihr alle noch zu? Ich hoffe. Und Habona, einer der Kämmerer vor dem König, sprach: Siehe, es steht ein Galgen beim Hause Hamans, 50 Ellen hoch, den er für Mordecai aufgerichtet hat, der doch zum Wohl des Königs geredet hat. Der König sprach: Hängt ihn daran auf. Und so hängte man Haman an den Galgen, den er für Mordecai aufgerichtet hatte. Und da legte sich des Königs Zorn. Ein Beispiel. Es gibt viele Beispiele in der Bibel, die das aufzeigen. Zum Beispiel Jakob. Der Jakob, der belog seinen Vater Isaak, indem er ihm vorgab, er sei in Wirklichkeit Esau, hat ihn getäuscht, um den Segen zu erhalten. Und so hat er auch den Segen erhalten von seinem Vater, hat ihn belogen. Ja, würde das ohne Konsequenzen bleiben? Keineswegs. Wir lesen, dass er später, zunächst einmal musste er fliehen vor Esau. Und er kam dann zu seinem Onkel Laban. Und dann wurde er von seinem Onkel Laban betrogen. Inwieweit? Nun, er wollte ja nun die Rachel zur Frau, die eine Tochter von Laban. Und der Laban, der gab ihm die andere, Lea, zur Frau. Ja, wie ist das möglich? Nun schauen wir uns 1. Mose 27 an. Und Vers 19. 1. Mose 27 und Vers 19. Zunächst einmal schauen wir uns diese Szene an, wo der Jakob den Vater betrügt. Verschiedentlich belügt. Weil der Jakob konnte nicht mehr so richtig sehen. Und jetzt verkleidete sich mehr oder weniger, oder vielmehr Isaak konnte nicht mehr so richtig sehen, jetzt verkleidete sich der Jakob so ein bisschen wie den Esau, weil der Esau hatte ziemlich behaarte Hände. Und so heißt es hier, Jakob sprach zu seinem Vater, ich bin Esau, dein erstgeborener Sohn. Ich habe getan, wie du mir gesagt hast, hat ihm also dann ein Wildbret gebracht, angeblich. Komm nun, setze dich und iss von meinem Wildbrett, auf das mich deine Seele segne. Der Isaak fragte ihn immer und immer wieder, bist du wirklich mein Sohn? Ja, ja, ich bin dein Sohn. So, das war der Betrug. Dann schauen wir uns den Betrug an, den er dann von Laban erfahren musste. In 1. Mose 29, die Verse 21 bis 25. 1. Mose 29, die Verse 21 bis 25. Und Jakob sprach zu Laban, seinem Onkel, gib mir nun meine Braut, die Rachel, denn die Zeit ist da, dass ich zu ihr gehe. Und dann wurden die hatten da einen Vertrag geschlossen, er würde so und so lange für den Laban arbeiten und dann würde er die Frau von, oder vielmehr Rachel als seine Frau bekommen können. Vers 22. Und er lud Laban alle Leute des Ortes ein und machte ein Hochzeitsmahl. Am Abend aber nahm er seine Tochter Lea und brachte sie zu Jakob und er ging zu ihr. Nun, die waren damals verschleiert, es war dunkel, deswegen konnte der Jakob das nicht richtig erkennen, wer das jetzt war. Vers 24. Laban gab seine Tochter Lea und seine Magd Silpa zur Leibmagd. Vers 25. Am Morgen aber, siehe, da war es Lea. Und Jakob sprach zu Laban, warum hast du mir das angetan? Habe ich dir nicht um Rachel gedient? Warum hast du mich denn betrogen? Da hätte sich vielleicht etwas bei ihm regen sollen. Moment, ich habe ja meinen Vater betrogen, jetzt werde ich betrogen. Aber dieser Betrug von Jakob, der rächte sich zehnfach. Er wurde nicht nur einmal betrogen, er wurde mehrfach betrogen. Deswegen, man sät den Wind, man erntet den Sturmwind. Wir lesen in 1. Mose 31, die Verse 6 und 7. Wie Jakob seinen Frauen dies sagt, hatte hier zwei Frauen, weil er später dann auch die Rachel noch geheiratet hat, war auch verkehrt in Gottes Augen. 1. Mose 31, die Verse 6 bis 7. Und ihr wisst, dass ich aus allen meinen Kräften eurem Vater gedient habe. Und er hat mich getäuscht. 10-mal meinen Lohn verändert. 10-mal musste er von seinem Onkel diesen Betrug erfahren. Da hat er mit Sicherheit denken müssen, Moment, was habe ich getan? Vielleicht hat er es noch nicht einmal gedacht. Seine Bekehrung kam ja erst später, als er mit Jesus Christus selbst gerungen hat. Dieses Prinzip, man sieht, was man erntet, wird auch in der sehr ergreifenden Aussage von Jesus Christus deutlich, aber auch von anderen. Wer zum Schwert greift, wird durch das Schwert umkommen. Sie ziehen in den Krieg, sie meinen, sie könnten im Krieg andere töten, passen sie nicht auf, dass sie nicht getötet werden. Psalm 37, die Verse 14 und 15. Psalm 37 und die Verse 14 und 15. Da heißt es, die Gottlosen ziehen das Schwert und spannen ihren Bogen, dass sie fällen den Elenden und Armen und morden die Frommen. Aber ihr Schwert wird in ihr eigenes Herz dringen und ihr Bogen wird zerbrechen. Es rächt sich alles schon auf Erden, wie ich sagte. Psalm 10, die Verse 13 bis 15. Psalm 10, die Verse 13 bis 15. Wahrlich, wieder hat einer sein Schwert gewetzt und seinen Bogen gespannt und zielt. Doch sich selber hat er tödliche Waffen gerüstet und feurige Pfeile bereitet. Siehe, er hat Böses im Sinn, mit Unrecht ist er schwanger und wird Lüge gebären. Er sät, der erntet. Er wird Lüge gebären im Hinblick auf den Krieg. Jeder Krieg beginnt mit Lüge. Jeder Krieg beginnt mit der Idee, er ist gerechtfertigt. Oder man muss so handeln, weil es dann uns nützt und anderen schadet. Kriege beginnen mit Worten. Und es sind alles Worte der Lüge. Und deswegen heißt es ja auch, mit Unrecht ist er schwanger, er wird Lüge gebären. Natürlich, er hat Böses im Sinn. Petrus dachte, er müsste Christus damals verteidigen, als Christus verhaftet wurde. Was tat er? Er nahm ein Schwert, sein Schwert. Nun, das wurde damals nicht normalerweise für Waffengebrauch benutzt, das wurde für andere Zwecke benutzt. Man konnte damit auch, wie man heute ein Messer hat, gewisse Dinge verkleinern, zum Essen zubereiten. Aber er nahm sein Schwert. Und Christus hat ihnen auch gesagt, holt euch Schwerter, damit er unter die Übeltäter gerechnet werden konnte. Denn jetzt nahmen die Jünger, in diesem Falle Petrus, sein Schwert, wurde ein Übeltäter, ein Übertreter des Gesetzes Gottes. Und er versuchte damit jetzt, Christus zu verteidigen, hieb dem Knecht des Hohepriesters, dem Malchus, das Ohr ab. Wahrscheinlich hatte er auf seinen Kopf gezielt, hat ihm das Ohr getroffen. Was sagt Christus zu ihm? Matthäus 26, Vers 52. Matthäus 26 und Vers 52. Da sprach Jesus zu ihm, zu Petrus, stecke dein Schwert an seinen Ort, denn wer das Schwert nimmt, der soll durchs Schwert umkommen. Machen wir uns das klar. Wenn Sie meinen, Sie könnten sich auf Ihr Schwert verlassen, Sie könnten eine Waffe benutzen, um anderen damit zu schaden, selbst zur, im Zwecke der Selbstverteidigung sozusagen, es ist nicht das, was Sie tun sollten. Sie begeben sich in große Gefahr. In der Endzeit wird in Offenbarung Kapitel 13 und Vers 10 die gleiche Warnung ausgesprochen. Offenbarung 13 und Vers 10. Ich möchte das hier aus der Menge-Bibel jetzt lesen. Eine Prophezeiung, ein Prinzip, sehr deutlich. Offenbarung 13, Vers 10 und hier aus der Menge-Bibel übersetzt. Wer andere in Gefangenschaft führt, der wandert selbst in Gefangenschaft. Wer mit dem Schwert tötet, muss selbst durch das Schwert den Tod finden. Und was sagt er jetzt? Wie kann man dem entgehen? Wie kann man auf richtige Weise handeln? Er sagt, hier ist das standhafte Ausharren und der Glaube der Heiligen erforderlich. Der Glaube, dass wir nicht zum Schwert greifen müssen, wenn wir in einer Notsituation sind. Das standhafte Ausharren, das Warten auf Gott, das einem hilft. Wer das Schwert ergreift, wer mit dem Schwert tötet, der wird durch das Schwert den Tod finden, heißt es hier. Wie ich sagte, Sünde führt unweigerlich zu Unglück und zu Strafe. Unweigerlich, automatisch. Römer Kapitel 1, Vers 27. Nehmen wir ein Beispiel hier aus Römer 1, Vers 27, das heute immer noch sehr aktuell und sehr relevant ist. Auf die verschiedenste Weise. Natürlich in unserer sogenannten aufgeklärten Zeit will man das nicht mehr wahrhaben. Aber so aufgeklärt ist die Zeit gar nicht. Römer 1, Vers 27. Ebenso geben die Männer den natürlichen Verkehr mit Frauen auf, offensichtlich ist es klar, was hier angesprochen wird, und sie entbrannten in Begierde zueinander, also die Männer entbrennen in Begierde zueinander. Männer treiben es schamlos mit Männern. Also deutlicher kann es gar nicht mehr werden. Aber hier, so empfangen sie am eigenen Leibe den gebührenden Lohn für die Verirrung ihres Denkens. Diese Handlungen führen zu Konsequenzen. Man kann an AIDS denken. Man kann an andere Geschlechtskrankheiten denken. Das direkte Resultat solcher Handlungen. Da kann man noch so viel heute davon hören, dass das alles okay ist. Gott sagt, es ist nicht okay. Und es hat negative Konsequenzen. Oder man betreibt Unzucht. Unzucht, man hat sexuellen Verkehr mit jemandem, zu dem man nicht, mit dem man nicht verheiratet ist, das ist Unzucht, unter anderem. Man wird schwanger. Man lässt abtreiben. Eine Sünde führt zur nächsten Sünde. Ach ja, mir wird nichts passieren. Ich nehme ja Empfängnisverhütungsmittel. Glauben Sie das keineswegs? Glauben Sie das keineswegs? Ich meine, unabhängig davon, dass es ohnehin Sünde ist, aber hier, diese eine Sünde der Unzucht führt möglicherweise zur nächsten Sünde der Schwangerschaft und dann zur nächsten Sünde der Abtreibung. Und Abtreibung ist Mord. Machen Sie sich da auch nichts vor. Oder man raucht. Rauchen ist Sünde. Und dann stirbt man letztendlich grausam an Krebs. Ich weiß nicht, ob Sie einmal diese Ansprache gesehen haben von Jules Brunner. Die kann man so in Museen finden. Kurz vor seinem Tod, da war er schon total vom Krebs zerfressen. Da hat er noch eine Ansprache gehalten, hat alle gewarnt davor, nicht zu rauchen. Er hat auch gedacht, er könnte das ohne weiteres tun und es würde ihm nichts geschehen. Und dann starb er qualvoll an Krebs. Seine Lunge, man hatte das nachher dann gesehen, die war total schwarz. Man raucht und stirbt grausam an Krebs. Die automatische Konsequenz. Schauen wir uns Sprüche an, Kapitel 11, die Verse 27 bis 29. Sprüche 11 und Vers 27. Wer nach Gutem strebt, der trachtet nach Gottes Wohlgefallen. Wer aber das Böse sucht, dem wird es begegnen. Vers 28. Wer sich auf seinen Reichtum verlässt, der wird untergehen. Aber die Gerechten werden grünen wie das Laub. Vers 29. Wer sein eigenes Haus in Verruf bringt, der wird Wind erben. Und wie wir gesehen haben, man sät den Wind, man erntet den Sturmwind. Und ein Tor muss des weisen Knecht werden. Es war damals so, dass jemand, der sich verschuldet hat, der musste dann für den anderen arbeiten, solange wie die Schuld abgetragen worden ist. Wurde dann der Knecht des Weisen, weil er ein Tor war, mit seinem Geld herumgeprasst hat, was auch immer, es verloren hat. Wer sein eigenes Haus in Verruf bringt, der wird Wind ernten und erben. Schauen wir uns Sprüche Kapitel 5 an. Die Verse 22 und 23. Der Kontext hier ist Unzucht. Der Kontext hier ist Ehebruch. Es wird hier von Menschen gesprochen, die Ehebruch begehen, die Unzucht begehen. Die meinen vielleicht, alles okay, kann man ohne weiteres machen. Gott sagt uns, das kann man nicht ohne weiteres machen. Er sagt hier in Kapitel 5 und Vers 22, den Gottlosen Unzucht zu begehen, Ehebruch zu begehen, bedeutet gottlos zu sein. Es ist Sünde, die zeigt, dass man Gott wirklich nicht liebt. Den Gottlosen werden seine Missetaten fangen. Und er wird mit den Stricken seiner Sünde gebunden. Er wird sterben, Vers 23, weil er Zucht nicht wollte. Und um seiner großen Torheit willen wird er hingerafft werden. Da gibt es eigentlich keine großen Ausnahmen hier, die hier erwähnt werden. Das wird alles ganz klar und deutlich dargelegt. Nun, wir hatten eben schon eine Stelle gesehen, die uns zeigt, dass es natürlich auch richtig ist, dass Gott mitunter direkt eingreift, um Sünde zu bestrafen. Wie zum Beispiel im Falle von der Zerstörung von Babylon. Zu den automatischen Konsequenzen kommt dann auch noch das Eingreifen Gottes. Wir lesen dies in Jeremia Kapitel 9. Jeremia Kapitel 9 und Vers 2. Denn auch da, Gott lässt sich seiner nicht spotten, wie es heißt. Was der Mensch sät, wird er ernten. Jeremia Kapitel 9 und Vers 2. Und schauen Sie sich an, wie das hier so formuliert wird. Sie schießen, aber jetzt wird hier nicht eine Waffe erwähnt, aber sie schießen mit ihren Zungen lauter Lügen. Auch dadurch kann man Menschen zerstören und vernichten. Sie schießen mit ihren Zungen lauter Lüge und keine Wahrheit und treiben es mit Gewalt im Lande, gehen von einer Bosheit zur anderen. Mich aber achten sie nicht, spricht der Herr, natürlich nicht. Wenn man auf eine solche Weise lebt, dann hat man keinen Respekt vor Gott. Vers 4. Ein Freund täuscht den anderen. Sie reden kein wahres Wort. Aber jetzt, sie haben sich daran gewöhnt, dass einer den anderen betrügt. Wir haben uns daran gewöhnt, dass wenn ein Politiker uns was sagt, dass der natürlich lügt. Deswegen sollten wir in keinster Weise uns in irgendeiner Form an der Politik dieser Welt beteiligen. Man erwartet von dem, dass er lügt. Man hat sich daran gewöhnt, dass er uns nicht die Wahrheit sagt. Wie es heißt, sie haben sich daran gewöhnt, dass einer den anderen betrügt. Sie freveln und es tut ihnen leid, umzukehren. Sie wollen nicht umkehren. Sie haben keinerlei Interesse daran, umzukehren, den anderen Weg zu gehen. Vers 5. Es ist allenthalben nichts als Trug unter ihnen. Und vor lauter Trug wollen sie mich nicht kennen, spricht der Herr. Und dann Vers 7. Ihre falschen Zungen sind tödliche Pfeile. Mit dem Munde reden sie freundlich zu ihrem Nächsten, aber im Herzen lauern sie ihm auf. Vers 8. Sollte ich das nicht heimsuchen an ihnen, spricht der Herr, und sollte ich mich nicht rächen an einem Volk wie diesem? Schauen Sie, Gott wird selbst noch automatisch über die Konsequenzen hinausgehen und selbst eingreifen. Sollte ich mich nicht rächen an einem solchen Volk? Nun, wir sind Gottes Volk. Die Ermahnung gilt auch uns. Wie leben wir? Trifft das auf uns zu? Denn man kann sich an Sünde gewöhnen. Man kann sie nicht mehr als das erkennen, was sie ist. Nämlich Sünde. Sündhaftes Verhalten. Man fängt kurz und klein an. Und wie ich immer schon gesagt habe, ein wenig Schnee auf dem Berg, der dann so ein bisschen runterfällt. Und dann wird das größer und größer und größer, eine Lawine, die alles zerstört. Hesekiel Kapitel 23, in den Vers 43. Hesekiel 23 und Vers 43. Hesekiel, nicht Hesekiel, nebenbei gesagt. Hesekiel 23 und Vers 43. Da heißt es: Ich aber dachte, sie ist das Ehebrechen gewohnt, von alters her. Sie kann das Huren nicht lassen. Das können Sie auch mit Unzucht gleichsetzen, das gleiche Prinzip, die gleiche Idee. Sie kann es einfach nicht lassen. Vers 48. So will ich der Unzucht im Lande ein Ende machen, dass alle Frauen sich warnen lassen und nicht nach solcher Unzucht tun. Man kann sich an Sünde gewöhnen. Man muss sofort, wenn man es erkannt hat, aufhören, auf diese Weise zu leben. Denn Sünde verhindert automatisch, dass einem Gutes widerfährt. Ich weiß nicht, als ich damals groß wurde, hier in Deutschland, da gab es diese Reklame, wenn einem etwas Gutes widerfährt, das ist schon ein Asbach uralt wert, kennen Sie vielleicht noch. Es geht mir nicht um den Asbach uralt. Es geht mir darum, dass Sünde verhindert, dass man Gutes erhält und erlangt. Jeremia Kapitel 5, die Verse 23 bis 25. Jeremia Kapitel 5 und Vers 23. Dieses Volk hat ein abtrünniges, ungehorsames Herz. Sie bleiben abtrünnig und gehen ihre Wege. Und sprechen niemals in ihrem Herzen, lasst uns doch den Herrn, unseren Gott, fürchten, respektieren, ehren, der uns Frühregen und Spätregen gibt zur rechten Zeit und uns die Ernte treulich und jährlich gewährt. Vers 25, aber eure Verschuldungen verhindern das und eure Sünden halten das Gute von euch fern. Wie ich eben schon sagte, haben wir nicht das Unglück, in Anführungszeichen, in unserem Leben, dann sollten wir uns fragen, warum? Warum ist das der Fall? Muss das der Fall sein? Vielfach will man das aber nicht hören. Vielfach will man lieber von schönen und lieblichen Predigten unterhalten werden. Wie so der Entertainer, wie es da so TV-Evangelisten gibt, ganz besonders auch in Amerika, die dann von dem herrlichen Leben sprechen. Geben Sie Ihr Herz zu Christus, zu Jesus, und dann wird alles gut werden. Wo ist die Warnung? Wo ist die Ermahnung? Hosea Kapitel 11 und Vers 7. Kehren wir zum Buch Hosea zurück. Hosea Kapitel 11 und Vers 7. Das sollte nicht auf uns zutreffen, aber leider kann es sehr wohl auch sogar auf uns im Leib Christi zutreffen. Vor allen Dingen dann, wenn man mehr und mehr sich an die Sünde gewöhnt hat. Da heißt es in Hosea Kapitel 11 und Vers 7, mein Volk ist müde, sich zu mir zu kehren. Und wenn man ihnen predigt, so richtet sich keiner auf. Keiner will es hören. Keiner will sich zu Gott hinwenden. Im Buch Amos, ist auch im Alten Testament, vielleicht ein Buch, das man nicht so schnell findet. Ich gebe ein bisschen Zeit jetzt hier. Amos Kapitel 5. Amos Kapitel 5 und Vers 10. Ich meine, fragen Sie sich, trifft das auf uns zu, was hier geschrieben steht? Amos 5 und Vers 10. Sie sind dem Gram, der Sie im Tor zurechtweist, und verabscheuen den, der Ihnen die Wahrheit sagt. Hey, das wollen wir nicht hören. Da müsste man sich ja ändern. Ich will mich aber nicht ändern. Ich will nicht auf das hören, was mir gesagt wird, was die Bibel sagt, denn das würde ja Konsequenzen haben. Die will ich nicht irgendwo in meinem Leben sehen. Sie sind dem Gram, der sie im Tor zurechtweist, und verabscheuen den, der ihnen die Wahrheit sagt. Micha Kapitel 2, Vers 11. Micha Kapitel 2, Vers 11. Auch das ein Buch im Neuen Testament nicht zu finden, sondern nur im Alten. Micha Kapitel 2 und Vers 11. Auch das finde ich sehr schön übersetzt, wie es hier dargestellt wird von Luther. Und manchmal wende ich das auch auf mich an, wenn ich das so lese. Da muss ich manchmal so den Kopf schütteln. Denn was wird hier gesagt? Wenn ich ein Irrgeist wäre und ein Lügenprediger und predigte, wie sie saufen und schwelgen sollen, ja, das wäre ein Prediger für dieses Volk. Aber das ist nicht, was wir predigen sollen als wahre Diener Gottes. Und auch wenn es Leuten passt oder nicht passt. Hesekiel Kapitel 33, die Verse 30 bis 32. Hesekiel 33, die Verse 30 bis 32. Ich habe das schon mal erwähnt, in der Vergangenheit hat Herr Armstrong darüber gesprochen, dass er, ich glaube, in Arizona, wo er immer gewesen ist, und dort gesprochen hat. Und dann hat sich das Wort verkündet oder verbreitet und dann wurde gesagt, ach, Herr Armstrong, der war heute hier. Der hat zu uns gepredigt. Und dann die Frage, ja, was hat er denn gesagt? Ja, das weiß ich nicht, aber er hat zu uns gepredigt. Toll. Hesekiel 33, Vers 30. Und du, Menschenkind, dein Volk redet über dich an den Mauern, in den Haustüren, und einer spricht zum anderen, kommt doch und lasst uns hören, was das für ein Wort ist, das vom Herrn ausgeht. Und sie werden zu dir kommen, wie das Volk so zusammenkommt, und vor dir sitzen als mein Volk, werden deine Worte hören, aber nicht danach tun, sondern ihr Mund ist voll von Liebesweisen, und danach tun sie. Und hinter ihrem Gewinn läuft ihr Herz her. Und siehe, Vers 32, du bist so für sie so wie einer, der Liebeslieder singt, der eine schöne Stimme hat, der gut spielen kann. Sie hören wohl deine Worte, aber sie tun nicht danach. Alles Emotion, alles total ohne irgendwelche Relevanz, ohne irgendwelche positive Konsequenz. Man hört sich so eine Predigt an, ach, die war aber schön heute, hat aber schön gesprochen. Was hat er gesagt? Ja, weiß ich nicht. Ja, tut man das? Ach, natürlich nicht. Aber die Umkehrung, der Segen für richtiges Verhalten ist ebenso wichtig und richtig. Sünde hat negative Konsequenzen, ein gerechtes Leben hat positive Konsequenzen. Sprüche Kapitel 28, Vers 13. Sprüche 28 und Vers 13. Man kann diesem Hexenkessel, diesem Teufelskreis von Sünde und negativer Konsequenz entgehen, indem dass man die Sünde ablegt. So einfach ist das, nicht wahr? Sprüche 28, Vers 13. Wer seine Sünde leugnet, dem wird es nicht gelingen. Wer sie aber bekennt, zu Gott sagt, ja, ich weiß, ich habe gesündigt. Und sie dann lässt, nicht, oh ja, ich habe gesündigt, und dann sündigt man weiter. Man bekennt sie und man lässt sie. Man ist wirklich betrübt darüber, bekümmert darüber. Man bereut, dass man falsch gelebt hat. Und lässt sie, der wird Barmherzigkeit erlangen. Warum? Weil Reue zur Vergebung führt. Gott wird ihnen vergeben und damit auch die Konsequenzen der Sünde aus ihrem Leben entfernen, wenn die Reue ernstlich ist. Der Teufelskreis wird unterbrochen. Der Fluch der Sünde wird weggenommen. Und so lesen wir in Sprüche Kapitel 11, die Verse 24 und 25. Sprüche 11, die Verse 24 und 25. Wir hatten hier eben die Opferansage gehört. Passt sehr gut jetzt zu dem, was hier in Sprüche 11 geschrieben steht. Einer teilt reichlich aus und hat immer mehr. Ein anderer kargt, wo er nicht soll, und wird doch ärmer. Wer reichlich gibt, der wird gelabt. Wer reichlich tränkt, der wird auch getränkt werden. Auch wiederum automatisch. Natürlich, mit Gottes Segen wird das dann noch vervielfältigt, aber auch automatisch. Warum sagt Christus, geben ist seliger als nehmen? Das Prinzip wird hier deutlich, denn geben ist ein Auswuchs, sagen wir mal, Konsequenz der Liebe. Man liebt den Nächsten wie sich selbst. Und wenn man den Nächsten liebt, dann wird man auch eine gebende Haltung haben. Doch vergleichen wir auch wiederum das negative Beispiel. Wir hatten ja gelesen, einer Charakter, wo er nicht soll, wird nur noch ärmer. Haggai, Kapitel 1, auch das Buch Haggai im Alten Testament, kurz zu Ende eigentlich des Alten Testamentes. Haggai, Kapitel 1, die Verse 2 bis 11. Haggai 1 und Vers 2. Und wenn wir diese Stellen jetzt lesen, fragen wir uns, trifft das in irgendeiner Form auf uns zu, auf unser Leben, auf unsere Situation? So spricht der Herr Zebaoth. Dies Volk spricht: Die Zeit ist noch nicht da, dass man des Herrn Haus baue. Die Zeit ist noch nicht da, dass man wirklich mit aller Kraft daran teilnimmt, das Evangelium vom Reich Gottes zu einem Zeugnis zu verkünden, sodass Christus zurückkommen kann. Ach ja, darum brauchen wir uns noch nicht zu kümmern. Vers 3. Und des Herrn Wort geschah durch den Propheten Haggai. Aber eure Zeit ist da, dass ihr in getäfelten Häusern wohnt und dies Haus, mein Tempel, muss wüst stehen. Nun, so spricht der Herr Zebaoth, Vers 5. Achtet doch darauf, wie es euch geht. Ihr seht viel, ihr bringt wenig ein. Ihr esst und werdet doch nicht satt. Ihr trinkt und bleibt doch durstig. Ihr kleidet euch und könnt euch doch nicht erwärmen. Und hier, wer Geld verdient, der legt es in einen löcherigen Beutel. Ein sehr plastisches, anschauliches Beispiel. Sie tun das Geld, damals hat man Münzen gehabt, dann tun sie das in den Beutel und dann fällt es unten wieder raus. Vers 7. So spricht der Herr Zebaoth. Achtet doch darauf, wie es euch geht. Geht hin auf das Gebirge und holt Holz und baut das Haus. Das soll mir angenehm sein und ich will meine Herrlichkeit erweisen, spricht der Herr. Vers 9. Denn ihr erwartet wohl viel, aber siehe, es wird wenig. Und wenn ihr es schon heimbringt, so blase ich es weg. Warum das? Spricht der Herr Zebaoth, weil mein Haus so wüst dasteht und dann jeder nur eilt, für sein Haus zu sorgen, weil jeder heute nur damit beschäftigt ist, für sich ein angenehmes Leben zu erzeugen und zu schaffen. Vers 10. Darum hat der Himmel über euch den Tau zurückgehalten und das Erdreich sein Gewächs. Und ich habe die Dürre gerufen über Land und Berge, über Korn, Wein, Öl und über alles, was aus der Erde kommt, auch über Mensch und Vieh und über alle Arbeit der Hände. Wir müssen uns unserer Prioritäten bewusst werden. Wir sagen ja nicht ohne Grund, das wichtigste Werk, was heute auf Erden überhaupt geschehen kann und geschieht, ist die Verkündigung des wahren Evangeliums vom Reich Gottes allen Völkern. Denn dann und nur dann kann das Ende kommen. Nur dann kann Christus zurückkommen. Es gibt Organisationen, die auch von sich vorgeben, im Leib Christi zu sein, die meinen, sie bräuchten bloß jetzt Geld zu sammeln, das auf ihre Sparkonten bringen, sodass sie dann genug haben, wenn der Zeitpunkt gekommen ist, sich dann Flugtickets zu kaufen, um damit an einen Ort der Sicherheit zu fliegen. Was für ein Irrsinn. Was für eine absolute Idiotie. Die ganze Priorität ist total verkehrt. Und ich kann Ihnen eines versichern, Sie werden sich auch kein Ticket kaufen müssen, um an einen Ort der Sicherheit zu kommen. Dann haben Sie das viele Geld auf der Bank für nichts, für gar nichts, anstelle es dafür zu verwenden, den Auftrag Gottes zu erfüllen. Wir lesen auch in Maleachi Kapitel 3, die Verse 7 bis 12. Maleachi Kapitel 3 und die Verse 7 bis 12. Es ist eine Endzeitprophezeiung, die sich auch an die Kirche Gottes wendet. Ihr seid von eurer Väterzeit an immer da abgewichen von meinen Geboten, habt sie nicht gehalten. So bekehrt euch nun zu mir, und so will ich mich auch zu euch kehren. Schauen Sie, der Zusammenhang. Zunächst einmal müssen wir uns zu Gott bekehren, sodass sich Gott zu uns wendet und an uns wendet. Vor allen Dingen dann, wenn wir uns weigern, zunächst einmal uns zu bekehren, uns die Reue zu zeigen, umzukehren. Bekehrt euch nun zu mir, so will ich mich auch zu euch kehren, spricht der Herr Zebaoth. Ihr aber sprecht, ja, worin sollen wir uns bekehren? Ja, ich sündige doch nicht, lebe doch ganz schön in gerechter Weise, wie der Pharisäer, ich faste zweimal in der Woche, gebe all meinen Zehnten, bla bla bla. Und Christus sagt, er ist nicht zurückgegangen, gerechtfertigt. Hier sagt Gott, ist es recht, dass ein Mensch Gott betrügt, wie er mich betrügt? Ihr aber sprecht, ja, womit betrügen wir dich? Mit dem Zehnten und der Opfergabe. Vers 9, darum seid ihr auch verflucht, wie ich sagte, Sünde führt zu Fluch. Darum seid ihr auch verflucht, denn ihr betrügt mich allesamt. Jetzt betrügt man nicht nur sich selber, jetzt betrügt man auch Gott. Vers 10, bringt aber die Zehnten in voller Höhe in mein Vorratshaus, auf das in meinem Hause Speise sei, und prüft mich hiermit, spricht der Herr Zebaoth, ob ich euch dann nicht des Himmelsfensters auftun werde und Segen herabschütten, die Fülle. Und nicht nur das, er wird nicht nur den Segen schaffen, er wird auch verhindern, dass es zu Unglück kommt. Vers 11, und ich will um euretwillen den Fresser bedrohen, dass er euch die Frucht auf dem Acker nicht verderben soll und der Weinstock auf dem Felde euch nicht unfruchtbar sei, spricht der Herr Zebaoth. Dann werden euch alle Heiden glücklich preisen, denn ihr sollt ein herrliches Land sein, spricht der Herr Zebaoth. Dann werden andere Menschen sehen, wir sind ja irgendwo von Gott gesegnet. Ja, warum? Warum ist das? Weil ihr gebt einen Zehnten an diese Kirche, diese Organisation, diese Sekte, diesen Kult. Seid ihr verrückt? Moment, da gibt es vielleicht Konsequenzen, die man zunächst einmal nicht sieht, aber dann vielleicht doch erkennen kann. Es mag sich etwas hinziehen. Es wird nicht unmittelbar sofort geschehen oder muss es nicht. Aber das Prinzip wird letztlich klar vor Augen stehen. Maleachi Kapitel 3, die Verse 14 und 15. Maleachi Kapitel 3, Vers 14 und 15. Ihr sagt, es ist umsonst, dass man Gott dient. Was nützt es, dass wir sein Gebot halten und in Buße oder Reue einhergehen vor dem Herrn Zebaoth? Und darum preisen wir die Verächter, Vers 15. Denn die Gottlosen gedeihen und die Gott versuchen, ihn auf die Probe stellen, die bleiben bewahrt. Man hat die Wahrheit vielleicht erkannt, man verlässt die Wahrheit, man geht zurück in die Welt, man lebt so, wie die Welt lebt. Scheint zunächst einmal alles gut zu laufen. Aber dann sagt Gott uns in Vers 18, ihr werdet am Ende doch sehen, was für ein Unterschied ist zwischen dem Gerechten und dem Gottlosen, zwischen dem, der Gott dient, und dem, der ihm nicht dient. Dieser Unterschied wird klar zutage treten. Mit der Zeit, es mag eine Zeit sich hinziehen, aber täuschen wir uns nicht. Was der Mensch sät, wird er ernten, und Gott lässt sich seiner nicht spotten. Und so ist es von daher wichtig für uns alle, die Sünde als solche zu erkennen, sich nicht an Sünde zu gewöhnen, sondern aus der Sünde herauszukommen, die Konsequenzen der Sünde in Betracht zu ziehen, mit aller Kraft die Sünde überwinden, herauskommen. Ich meine, man könnte so irgendwie Kompromisse schließen. Ich kann zum Beispiel doch jemanden heiraten, nur als Beispiel, der nicht in der Kirche ist. Ach ja, vielleicht wird dann diese Person bekehrt. Das ist das etwas, was Gott uns verbietet. Er sagt, eine Heirat soll nur erfolgen in dem Herrn. Und jeder Kommentar, den ich gelesen habe, sagt uns klar und deutlich, das heißt, Ein Christ soll nur eine Christin heiraten und umgekehrt. Ach, das geht aber auch anders. Na, vielleicht in Gottes großer Gnade mag es vielleicht mal hin und wieder klappen. Aber auf ein solches Risiko würde ich in keinster Weise eingehen wollen. Schauen wir uns einmal Jesaja Kapitel 1 an und Vers 16. Jesaja 1 und Vers 16. Das ist die Ermahnung an uns alle, das ist die Ermahnung heute, gerade zu dieser Zeit jetzt, wo wir aus der Sünde herauskommen sollen, aus dem Ägypten, dem geistlichen Ägypten der Sünde, wie wir auch eben gesungen haben, wie Israel damals aus dem physischen Ägypten herausgeholt wurde, aus dem Sklavenhaus. Wir haben alle im Sklavenhaus der Welt, der Sünde gelebt, sind von Gott daraus befreit worden. Aber was sagt uns Gott hier in Jesaja 1 und Vers 16? Waschet euch, reinigt euch, tut eure bösen Taten aus meinen Augen, lasst ab vom Bösen. Hesekiel Kapitel 18, die Verse 30 bis 31. Hesekiel 18 und die Verse 30 bis 31. Darum will ich euch richten, ihr vom Hause Israel. Und wir sind heute das geistliche Haus Israel. Wir sind heute geistliche Juden. Wir müssen geistlich beschnitten sein. Darum will ich euch richten, ihr vom Hause Israel, einen jeden nach seinem Weg, spricht Gott der Herr. Kehrt um und kehrt euch ab von allen euren Übertretungen, damit ihr nicht durch sie in Schuld fallt. Und dann Vers 31. Werft von euch ab alle eure Übertretungen, die ihr begangen habt, und macht euch ein neues Herz und einen neuen Geist. Schauen Sie, macht euch einen neuen Geist. Denn warum wollt ihr sterben, ihr vom Hause Israel? Der Sünde soll ist der Tod. Natürlich der ewige Tod letztendlich, aber es kann auch der physische Tod sein. Macht euch einen neuen Geist. Wir haben immer wieder gesagt, es muss durch den Geist geschehen, dass das Fleisch gerettet wird. Eine neue Gesinnung muss stattfinden. Wir müssen erkennen, es ist falsch, in den Krieg zu ziehen. Es ist falsch, in Sünde zu leben. Es ist falsch, Ehebruch zu begehen. Es ist falsch, Unrecht zu begehen, Unzucht zu betreiben, zu rauchen und so weiter und so fort. Wir müssen das begreifen. Es ist falsch, andere zu betrügen, andere zu belügen und so weiter. Schafft euch ein neues Herz, eine neue Gesinnung. Erkennt, dass dies alles verkehrt ist. Das natürlich letztendlich zu unausweichlichen negativen Konsequenzen führt, wenn man sich nicht davon loslöst. Schauen wir uns Römer Kapitel 6 an. Die Verse 1 und 2 und dann auch Vers 6. Römer Kapitel 6 und die Verse 1 bis 2 und in Vers 6. Paulus stellt die Frage, ja, was sollen wir nun sagen? Er hat das alles klar und deutlich schon öfters erwähnt und jetzt sagt er es nochmal. Ja, was sollen wir nun sagen? Was soll ich nun sagen? Das heißt, sollen wir denn in der Sünde beharren, damit die Gnade umso mächtiger werde? Umso mehr ich sündige, umso mehr wird Gott mir vergeben. Achten wir uns da oder machen wir uns da nichts vor. Vers 2, das sei ferne. Wie sollten wir in der Sünde leben wollen, der wir doch gestorben sind? Wenn wir getauft werden, dann begeben wir uns in ein Wassergrab sozusagen. Der alte Mensch wird getötet. Der neue Mensch kommt aus diesem Wassergrab hervor, eine neue Kreatur. Eine neue Kreatur, die nicht wieder den alten Weg der Sünde weitergehen soll. Wir lesen in Vers 6. Wir wissen ja, dass unser alter Mensch mit ihm gekreuzigt ist, damit der Leib der Sünde vernichtet werde, sodass wir hinfort der Sünde nicht dienen. Wir haben der Sünde in der Vergangenheit gedient, wir sollten es heute nicht mehr tun. Und so möchte ich zum Abschluss der heutigen Predigt diese Warnung des Paulus an die Korinther geben. Aber es ist nicht nur eine Warnung an die Korinther. Es ist eine Warnung an uns alle. 1. Korinther 15 und Vers 34. 1. Korinther 15 und Vers 34. Und er spricht die Kirche in Korinth an. Und er sagt zu denen, werdet doch einmal recht nüchtern und sündigt nicht. Denn einige wissen nichts von Gott. Das sage ich euch zur Schande. Sünde hat automatische Konsequenzen, negative Konsequenzen. Manchmal auch durch Gottes Eingreifen werden diese Konsequenzen noch verschlimmert. Aber Gott sagt uns auch, wenn wir das Richtige tun, wenn wir uns von der Sünde abwenden, werden wir Segnungen von ihm erfahren. Gott gibt uns die Wahl. Er gibt uns die Wahl, dass wir das Leben wählen oder den Tod? Was wählen wir?